vielen Dank. Bevor wir darüber reden, sollten wir vielleicht erst mal sehen, sagen, wer Alexander Ilyichevsky ist. Das haben wir vergessen. Er ist russischer Autor. Er stammt ursprünglich aus Aserbaidschan, ist in der Nähe der Ölfelder aufgewachsen. Und es ist schon bemerkenswert, dass hier einige von uns auch eine persönliche Geschichte haben in Zusammenhang mit Öl. Er ist dann nach Kalifornien emigriert und lebt jetzt in Israel. Und er hat einige Romane geschrieben. Einer beschäftigt sich ganz spezifisch mit der Geschichte Aserbaidschans und der Sowjetunion. Der Perser ist der Titel des Romans. Er ist ins Englische noch nicht übersetzt worden, aber ins Deutsche und ins Französische. Er ist auch eingeladen worden, hierher zu kommen. Er ist aber leider krank und konnte nicht kommen und er hat uns deshalb seinen Text geschickt. Oksana, würdest du dazu was sagen wollen oder Stefanie? Was mir gefällt an diesem Text, ist die fragmentierte Struktur. Eigentlich gibt es da irgendwo Wurzeln für künftige Texte, so wie ein Entwurf. Es ist natürlich auch etwas Komisches, die letzte Geschichte über die Befreiung der psychischen Energien. Der liest sich sehr zeitgenössisch und er hat diesen posthumanistischen Akzent. Und da gibt es all diese Substanzen, die Phosphate, die eigene Handlungsmacht entwickeln. Sie führen ihre eigenen Kriege. Da gibt es also die Metaebene der Substanzen, wo andere Kriege sich abspielen zwischen Russland und Amerika. Das erinnert mich sehr an Autoren wie Etterstein, der geschrieben hat über die Kriege der Abstraktion. Wenn ein Dreieck zum Beispiel kämpft gegen die Kreise, eben auf einer abstrakten, metaphysischen Ebene. Es erinnert mich auch an Märchenfiguren, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, aber eben wieder auf einer anderen, autologischen Dimension. All diese Figuren, die wir aus unserer Folklore kennen, die kämpfen da ihre eigenen Kriege. Das ist schon sehr lustig. Was mir persönlich nahe geht, ist die Frage, diese Vorfahren dieser Dinge, mit denen wir zu tun haben. Und er spricht ja über das Psychische, aber ich würde hier sagen, über das Unbewusste auch. Das kann organisch oder anorganisch sein. Es ist aber auf alle Fälle materieller Natur. Nichts Abstraktes, keine Idee. Also Materie. Ich denke, so kann man Alchemie anders lesen. Eben nicht als etwas Komisches, Schräges, sondern als früher Versuch der Menschheit, der Materie, den Dingen um uns herum, den Elementen Subjektivität zu geben. Ich denke, das ist sehr schön gesagt worden. Ich würde hier nur noch vielleicht hinzufügen, dass mich erstaunt hat, wie wir uns die Kategorien der Zukunft neu vorstellen, mit diesen Kategorien spielen. Und wie wir darüber nachdenken, wie die Zukunft über uns hereingebrochen ist. Zwischen 91 und heute ist eigentlich kaum Zeit vergangen, kann man sagen. Es ist diese psychische Energie, die wir die Zukunft nennen, die so erstaunlich ist. Es erstaunt mich auch, dass die ganze Zukunft, die sich gezeigt hat, auch in moderner Literatur, Poesie, Architektur. Da gibt es auch das futuristische Manifest in den USA, unsere Kultur, Kriege, Kämpfe. Und da gibt es noch nichts, was das Ganze nunmehr vergangen ersetzen kann. Man hat gedacht, dass mit Peak Oil, mit der Spitze der Förderung verglichen zu den Reserven, jetzt etwas passieren wird. Städte haben angefangen, irgendwie neue Pläne zu entwickeln für die Zeit nach dem Öl. Es gibt sogar eine Designstudie, das heißt Post-Carbon Institute. Selbst in meiner Heimatstadt haben wir einen guten Plan entwickelt, um ein kohlenstoffarmes Leben zu führen, uns zu konzentrieren auf lokale Nahrungsmittelketten, um die Stadt herum 75 Meilen und alle diese wunderbaren Strukturen haben wir in Frage gestellt, gerade die Petromodernität. Aber wir könnten eben auch was ganz anderes und sehr schnell was Neues produzieren. Der Gedanke dazu ist ja schon da. Und dann ist was passiert. Eine große Finanzkrise 2008. Dann die sogenannte Shale Revolution, also die Ölschieferrevolution, verkündet von Harvard, da habe ich es zum ersten Mal gehört. Und dann hat sich die Kategorie Zukunft wieder ändert. Zukunft war doch immer was Wichtiges, sowohl für die Sowjetunion als auch für Amerika. Wichtig für die Kultur dieser Großmächte. Wir haben uns so stark konzentriert auf die Entwicklung der Zukunft. Und die Kategorie Zukunft wurde dann plötzlich ins Dunkle versenkt. Und ich als Dozentin frage mich immer wieder, wie kann ich das Denken an die Zukunft wieder den jungen Menschen nahebringen? Denn die haben jeden Grund auf der Welt, überhaupt darüber nachzudenken. Also diese psychische Energie muss wieder geweckt werden, die einfach zu stark ausgehöhlt war. Das würde ich gerne als Stichwort nehmen, um jetzt zum Materialtisch zu gehen, um zu fragen, wie lesen wir Öl? Aber erst noch eine Frage an Herrn Hehler. Aus Ihrer Perspektive, wie ist es da mit Ihrer ganzen Perspektive zum Ursprung des Lebens? Was ist Öl? Das ist doch ein Erbfall, oder? Mist? Scheiße? Naja, sehr spekulativ. Nein, wissen Sie, da gibt es unterschiedliche Theorien, soweit es die abiotischen Ursprünge von Öl betrifft. Da gibt es widersprüchliche Theorien. Ich werde mal einfach an den Tisch gehen und dieses Stück hier nehmen. Das Stück, das Sie vorhin schon mal beschnuppert haben, wenn das nicht der Ursprung des Öles wäre, genau jenes Material, und die Kohlenwasserstoffe eben da entstanden sind. Warum wären diese Kohlenstoffe hier drinnen eingeschlossen und nicht irgendwo anders? Das wäre meine einfache Erklärung. Die Tatsache, dass die Kohlenwasserstoffe da sitzen, bezeugen schon, dass das Ganze biotischen Ursprungs ist. Also wenn wir Öl lesen wollen, müssen wir diese Steine lesen. Wenn wir Petrokultur lesen wollen, was müssen wir dann lesen? Wir haben das Öl hier, wir haben aber auch unser ganzes Instrumentarium unterschiedlicher Dinge, die Dinge bestehen aus Material, erzeugt, entstanden um 1948 herum. Es war die Zeit, als alle noch an das Öl glaubten. Das war der Aufstieg der glücklichen Petrokultur. Und eine Frage ist nun, was sehen wir da, wenn wir das Ganze heute betrachten? Wie verstehen wir unsere Zeit heute, wenn wir auf diese Gegenstände schauen? Und jetzt mal ganz konkret, wie können wir Öl lesen? Wie können wir die Zukunft lesen aus und in dem Öl? Wir haben über verschiedene Dramaturgien nachgedacht. Und wir haben auch nachgedacht über die analytischen Techniken, die wir hier nutzen können, und natürlich auch über die psychologischen. Das eine, was uns in den Sinn kam, ist der Rorschach-Test. Aber die Frage des Öllesens erinnert auch daran, Fisch, Leber oder das Wetter zu lesen, die Zukunft herauslesen zu können aus irgendwas. Der andere Ansatz, man legt es auf Glas, legt darüber noch ein Glas und schaut dann durch das Licht hindurch. Ich mache das Ganze ohne Handschuhe und ich gebe sie dem Meister. Also Sie können jetzt gerade mal diesen Rohrschachttest machen. Sie gießen das in die Mitte und Sie falten das dann und drücken mit aller Kraft. Sie nutzen das bereits verarbeitete, das sozusagen kulturelle Material. Möchte hier noch jemand einen Rorschach-Lesetest des Öls machen? Ich möchte gerne selber. Ich habe dieses teure Papier gekauft. Ich wollte einen spektakulären Effekt. Ja, das absorbiert so stark, dass wir wahrscheinlich dann weniger sehen werden. Nein, jetzt sieht es aus wie eine Lunge oder eine Leber. Wir hatten ja schon Prometheus heute als Thema. Das sieht aus wie ein Schädel. Ja, tut es tatsächlich. Also das Ende der Ölkultur. Und übrigens ist das eine Frage. Ich meine, da jetzt so alle, denke ich, müde werden, weiß ich nicht, wie viel Zeit wir noch nutzen können. Und ist die Frage, wie könnte eine Petrokultur ohne Öl funktionieren? Wir suchen ja die ganze Zeit schon nach Ersatzstoffen für Öl, damit wir so weiterleben können wie bisher. Ich denke, ich habe Oksanas Bericht sehr interessant gefunden. Sie haben vielleicht schon mitbekommen, ich meine, es könnte eine Ölkultur geben ohne Menschen. Und Öl ist nicht irgendwo einschließbar in irgendeiner Sache. Und eine Schlussfolgerung, die wir ziehen können aus dem biologischen Ursprung des Öls, der gerade für uns nochmal nachgewiesen wurde, ist, dass Leben sehr persistent ist, immer existiert im Raum und Zeit in Formen, die wir uns kaum vorstellen können. Also was könnte Öl sein? Öl könnte viele Dinge sein können ohne uns. Petrokultur könnte eine komplett menschenlose Kultur sein. Das ist eine interessante Wendung. Ich denke nicht, dass man die Petrokultur irgendwo in Schach halten kann, in den ganzen petrochemischen Produkten, die wir haben. Öl ist etwas, was der Umwelt zugehörig ist. Und das kann auch außerhalb eines anthropozentrischen Rahmens weiter existieren. Ja, das ist die Frage, Petrokultur mit oder ohne Mensch? Und jetzt habe ich noch eine Frage, nicht leicht zu beantworten. Warum sieht das so langweilig aus? Ich habe erwartet, wenn man das ein bisschen noch drückt und Licht drauf gibt und dann erschließen sich alle die Farben des Öls, aber es sieht langsam braun, langweilig braun aus. Das ist der Sepia-Filter der Vergangenheit. Sie müssen das Ganze sich ausdehnen lassen auf Wasser, dann kriegen Sie mehr Farben. Dann kriegen Sie sogar das ganze Regenbogenspektrum. Das kennen wir doch alle aus regennassen Pfützen. Ja, die hätten wir jetzt auch gern hier. Okay. Das führt uns jetzt wieder zum Ton des Öls. Wir haben den Anfang schon gehört aus der Sowjetunion 1953, aus einem Film, von dem Sie schon zwei Ausschnitte gesehen haben. Der Film heißt Die Geschichte des kaspischen Ölarbeiters und das Lied heißt Ballett für die Ölarbeiter am Kaspischen Meer, gesungen von einem berühmten aserbaidschanischen Sänger der damaligen Zeit, Rashid Behbudov. Ich kenne nur ein bisschen Text davon, aber es ist ein interessantes Ding. Da wird geschrieben, die Wellen schlagen hart ans Ufer. Aus der Tiefe des Meeres werden wir das Öl gewinnen, egal was es kostet. Der Film beschäftigt sich mit dem Bau des weltweit ersten und bislang größten künstlichen Gebietes in der Nähe von Aserbaidschan, 50 Kilometer von der Küste entfernt, 1948 begonnen. Man hat eine künstliche Insel gebaut plus irgendwelche Pontons, die die Sachen verbinden. Menschen leben da und man konnte da mit LKWs rauffahren. Spektakuläre Geschichte damals. Und da hat man eben auch diese Szene gesehen vorhin aus dem Film, den Mann mit dem schwarzen Gesicht. Nun aber zum Lied.
Eine menschliche Figur in Öl getaucht, versunken im Ölteppich. Er könnte wieder auftauchen. Oder kommt hier eine neue Kreatur, wie aus der Tiefe der Erde? Das fragt nach der Beziehung, nach den Menschen und ihrer bevorzugten Ressource. Wer herrscht hier über wen? Das gesamte moderne Leben steckt im Öl. Mit der Hilfe der fossilen Brennstoffe haben die Menschen fliegen gelernt und haben ihr Leben wieder neu aufgebaut. Und viele Menschen haben intime Beziehungen zum Öl aufgebaut. Technologien, Materialität. Und damit wurden sie Teil der erfolgreichsten Befreiungsbewegung des 20. Jahrhunderts, was der Umweltphilosoph Mackenzie Ward die Carbon Liberation Front nennt. Wir waren exzellente Befreier des Elements Kohlenstoff aus der Erde. Die petrochemische Industrie gibt es erst seit wenigen Generationen. Aber muss man deshalb schon die Definition des Menschen überarbeiten? Ein Mitglied der Spezies Homo sapiens, das sich von anderen Menschenaffen durch ein großes Gehirn, Sprachfähigkeit und einen unsättlichen Appetit auf Öl unterscheidet, könnte man in Aristotelschriften heute Zoon Politikon durch Zoon Petroleum ersetzen? Das Sprichwort lautet, wir als Zwerge, die auf den Schultern von Riesen stehen. Die Moderne kehrt dieses Verhältnis um. Die petromoderne Lebensform, gigantisch auf planetarischer Ebene, steht auf den Schultern von Mikroorganismen. Die derzeitige weltweite Ölverbrauch in einem einzigen Jahr erfordert etwa 600.000 Jahre Planktonanreicherung und Verdichtung in fossile Brennstoffe. Kohlenwasserstoffe sind überall. Sie sind in Maschinen, aber auch in der Luft und im Wasser, in Körpern, Gedanken und Träumen. Kohlenwasserstoffe sind die Regel und die Ausnahme. Sogar um gegen Öl zu sein, muss man Öl nutzen. Die Menschheit wurde vom Öl abhängig. Wie werden wir wieder clean? Und will die Menschheit das überhaupt?
Okay, it has become late.
Es ist schon recht spät. Eigentlich hätten wir nur 5 Minuten. Ich weiß nicht, wie viel wir noch extra bekommen, aber wir würden das folgende vorschlagen. Ein Ritual, was wir noch machen müssen, das ist dort am Tisch und das hat mit Inkorporation zu tun. Und dann schlagen wir, dass wir alle einladen, da wir schon so viel gesprochen haben, dass wir alle einladen hier, die Maschine benutzen und dann das Lieblingslied auswählen können. Ich weiß nicht, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass ihr alle hier entscheidet, welches der Clip ist, den ihr wollt. Und dann kommen wir zum Abschlussritual und hören natürlich noch den letzten Sound of Oil an. Was denkt ihr? Wäre das okay? Eine gute Idee? Wer möchte anfangen? Aus allen Clips können wir auswählen? Ja. Ich kann sagen, was wir zeigen würden. Das Intro von Dallas, dann eine Werbung für ein besseres Leben durch chemische Dinge von DuPont. Ich glaube, aus den 80er Jahren und so weiter. Aber du wolltest etwas sagen. Mir gefallen diese Atome, die sich an den Händen nehmen. Ja, das ist schön, diese Dieselmaschine. Das ist ein Film von 1948, die Inside Story of Gasoline, die Geschichte inside des Benzins. Es gibt viele solche Clips. Ist schwierig zu entscheiden. Ich glaube, das ist Nummer 2. Aber ich bin nicht ganz sicher. Also beide sind echt toll. Und die ungezähmten Moleküle. Zuerst geht es um die Zähmung und dann die ungezähmten.
These gasoline molecules have not been improved on or controlled by science. They are untamed and unruly. What you will see next actually takes place in about 1/500th of a second. First, the spark ignites the compressed fuel charge. Now, watch for the knock. In this greatly slowed down action, you could see that with this gasoline, combustion was uneven and uncontrolled, and at the end there was a jarring, violent explosion, a knock that pounded and shook the engine. Now we shall repeat the action. Watch again for the knock. Now, with gasoline made up of molecules that have been science-fashioned so that they have the required anti-knock quality, molecules that stay under control and work as a team, let's see what happens. Note in this case that the combustion is more uniform and there is no knock. The big difference, as you could see, is that with gasoline of the required anti-knock quality, there is no knock. Combustion is smooth and even and completely under control. Now we shall repeat the action. Watch how the combustion proceeds as it should, smoothly and without the interference caused by knocking. So let's look inside.
But you wanted to see the dancing molecules.
Die tanzenden Moleküle wollte ich eigentlich sehen. Und es gab da auch noch diesen Clip mit glücklichen Molekülen. Ja, die glücklichen Moleküle.
Of these modern gasolines. Hello, folks. I'm a carbon atom. And since I'm an essential part of each of the hydrocarbons in crude oil, I'm here to give you the inside dope on gasoline. I'm the smallest possible particle of carbon. Why, I'm so small, 1,000 billion atoms like me could dance on the head of a pin. Scientists know I act as though I had 4 arms. And these fellows, who are the hydrogen members of this combination, have only 1 arm. We're going to form a molecule. Watch. I grab hold of hydrogens like this. Then, another carbon. In doing this, we make a kind of chain. See? When we're together, the combination is a hydrocarbon molecule, one of the many, many different hydrocarbons. For instance, we have formed a typical gasoline molecule. Now I want you to meet some of my relatives who form in the same way but have different patterns.
I'm another hydrocarbon, a gas molecule.
My size makes me a typical kerosene molecule.
I'm one of the fuel oil molecules.
A light lubricating oil molecule. That's me.
I'm a heavy lubricating oil molecule.
All of these carbons and hydrogens make me a residual materials molecule.
So you see, there are lots of different molecules, different sizes, different shapes, all found in crude oil. Still the best raw material for the great motor fuels of today. From it, science builds gasoline, selecting the groups of molecules wanted and changing their sizes and shapes as required. Here.
Thank you.
Danke. den Klick mit der Tonaufnahme Mendelssohn. Wir müssen das ja nicht nochmal hören, weil wir nicht so viel Zeit haben. Aber du sagtest ja, dass man hier das Kratzen der Violine hört und dass sich das wie Öl anhört. Und das zeigt auch die Schönheit des Öls. Und das ist... Ich habe noch niemals etwas gehört, was so nahe kommt. Vielleicht hören wir uns nochmal das Kratzen am Anfang an.
It's only short, the scratching. I'm so sorry. Can you loop it?
Das Kratzen war so kurz. Können wir das vielleicht mal im Loop wiederholen? Ich habe es gehört. Man muss das auf jeden Fall machen. Kommt ihr bitte mal alle um den Tisch herum. Und Jens Söntgen hat uns über einen Versuch, den er mit seinen Schülern macht, in den Schulen erzählt. Und dazu gehört Öl und Wasser. Und Nasen und vielleicht auch der Rachen. Und es geht darum, wie wenig Öl ausreicht, um einen ganzen Liter Wasser zu verschmutzen oder zu anreichern, je nachdem, wie man es sieht. Und wenn wir das machen, weil das ein bisschen langweilig ist, zeigen wir vielleicht mal kurz den Dallas-Clip. Und dann machen wir das Experiment. Und dann seid ihr befreit.
Without humans or without oil. So that was one drop.
Das war ein Tropfen. Das war mein Fehler, weil ich Dallas angeguckt habe. Man braucht wirklich nur ganz, ganz wenig Öl, um das Wasser zu verschmutzen. Also was das Verhältnis, ein Tropfen auf einen Liter? 1 zu 10 Millionen oder was? 100.000 vielleicht. Das Wasser kann man mit Sicherheit nicht mehr trinken, aber man kann mal daran riechen. Man hat hier den Geruch des Öls. Selbst in dieser Konzentration, die so niedrig ist. Und daher wissen wir, ich nehme Doppelten. Prost auf die Petrokultur mit Menschen. Oder die Petrokultur ohne Öl, was auch immer. Euch ganz herzlichen Dank und auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Und jetzt runter damit.
Tastes terrific.
Schmeckt fantastisch. Local crude, würde ich sagen. Und das letzte Lied heißt Toxic Love von Tim Curry und von einer Walt Disney-Produktion von 1992, in denen ein magischer Regenwald durch die menschliche Maschine bedroht wird und einem alten Geist, eine Kreatur wie Petro-Kreatur, wie heißt sie nochmal? Ich habe es vergessen. Hexes heißt die Kreatur. Und Das ist der Song von Hexus, als er aus der Maschine rauskommt und die neue Freiheit genießt. Toxic Love. Und das ist auch unser Abschluss für diese schöne Veranstaltung. Nochmal ganz herzlichen Dank an alle und gute Nacht.